Wir sind in der Apostelgeschichte im Kapitel 21. Paulus ist auf seiner Rückreise nach Jerusalem. Und Paulus wollte zu Pfingsten dort sein. Wir haben die letzten paar Mal studiert, dieses Treffen, wo der Paulus sich mit den Ältesten von Ephesus trifft, in Miletus. Und wir haben ein paar ganz wichtige Lektionen für geistliche Leiterschaft gelernt. Wer nicht da war, bestellt euch die Kassetten. Das ist wichtig für jeden, besonders für jemanden, der wirklich dienen will, der in Leidenschaft sein will im Reich Gottes. Wir haben auch gesehen im Vers 23 oder Vers 22, wo Paulus sagt, und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Und dann sagt er weiter, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Paulus war überzeugt in seinem Herzen, dass der Herr möchte, dass er nach Jerusalem geht. Und der Geist hat ihn aber gewarnt oder vorbereitet, hat gesagt, wenn du nach Jerusalem gehst, da warten Fesseln und Bedrängnisse. Die Rettung, die hat er auch fast gebraucht. Der Herzenswunsch von Paulus war, zu den Juden zu predigen, besonders zu denen in Jerusalem. Als er sich bekehrt hat, 20 Jahre zuvor, war das sein erster Wunsch. Wie gesagt, ich bin bereit, ich wünschte, ich wäre verflucht, wenn nur meine Volksgenossen gerettet werden können. Im Römerbrief sagt er das. Und der Paulus war nicht so leicht aufzuhalten, wenn er was auf dem Herzen gehabt hat. Und ich mag das. Vers 1 im Kapitel 21. Als wir aber abfuhren, nachdem wir uns von ihnen losgerissen hatten, kamen wir geraden Lauf nach Kos, am folgenden Tag aber nach Rhodos und von da nach Patara. Und wir fanden ein Schiff, das nach Phönizien übersetzte, stiegen ein und fuhren ab. Als wir aber Zypern gesichtet und es links hatten liegen lassen, segelten wir nach Syrien und legten zu Tyrus an, denn dort hatte das Schiff die Ladung abzuliefern. Ihr könnt das auf der Karte, wenn ihr eine Karte habt, hinten anschauen. Dritte Missionsreise des Paulus, die Heimreise. Er hat sich da in Milet an der Westküste von Kleinasien getroffen mit den Leitern von Ephesus. Und dann hat er so einen Küstenhupfer genommen, so einen Schinakel, was halt in jedem kleinen Hafen angelegt hat und ist da die Küste runtergefahren, bis nach Patara. Und dort ist er in den ICE umgestiegen und ist direkt nach Tyrus hinüber an der Küste in Syrien, wenn ihr das anschaut. Und dort hatten sie einen Aufenthalt von 7 Tagen, wo das Schiff beladen und entladen wurde. Paulus war offensichtlich auf einem Handelsschiff unterwegs. Vers 4. Nachdem wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir 7 Tage dort. Paulus hatte 7 Tage Pause und hat die Jünger gesucht, hat die Jünger dort besucht, die Geschwister im Herrn. Das ist eine gute Sache, gerade in dieser Urlaubszeit. Macht den Urlaub vom Herrn oder von Gemeinschaft mit Geschwistern. Aber wenn ihr irgendwo seid und vielleicht keine Gemeinde da ist mit demselben Stil oder so wie wir, habt trotzdem Gemeinschaft und ihr werdet gesegnet werden. In Vers 4 weiter, diese sagten dem Paulus durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Also entweder der Heilige Geist hat gesagt, Paulus, geh nicht nach Jerusalem, oder der Heilige Geist hat was Ähnliches gesprochen wie im Kapitel 20, im Vers 23, dass er diesen Jüngern gezeigt hat, wenn Paulus nach Jerusalem kommt, dann werden Bedrängnisse und Gefängnisse auf ihn warten, und die Jünger haben interpretiert, das heißt, nein, Paulus, du sollst nicht gehen. Es war entweder ein Nein, Paulus, geh nicht nach Jerusalem, und es war zur Vorbereitung für ihn, dass der Heilige Geist ihm gezeigt hat, was ihn dort erwarten wird. War Paulus im Willen Gottes oder war Paulus nicht im Willen Gottes, dass er nach Jerusalem gegangen ist? Das ist die große Frage. Und ich werde sie nicht beantworten. Die Bibelgelehrten sind geteilt in der Mitte. Manche sagen, ja, Paulus hatte recht. Andere sagen, nein, er hat wieder mal seinen Dickkopf durchgesetzt. Ich persönlich tendiere eher dazu, dass es der Wille des Herrn war. Aber ich bin nicht dogmatisch drüber. Jedenfalls der Paulus selbst, er hat geglaubt, dass es der Wille Gottes ist. Er war fest in seinem Herzen und er hatte ein reines Gewissen, wird er uns sagen in Kapitel 23. Und wir sehen auch, dass der Herr mit ihm war. Und der Herr ist so gut, der Herr wird uns nie verlassen. Und er ermutigt ihn zweimal, im Kapitel 23 einmal und dann im Kapitel 27, wo sie in Seenot sind. Der Herr war mit ihm. Und selbst falls es eine falsche Entscheidung war und irgendwo der Paulus seinen Kopf ein bisschen durchgesetzt hat, der Herr hat es zum Guten gebraucht. Der Herr hat ihn dennoch geführt. Römerbrief 8, Vers 28. Wir können es schon alle gemeinsam sagen, stimmt's? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gott ist so gut und Gott ist souverän. Er vollbringt seinen Plan. Vers 5. Als wir aber die Tage vollendet hatten, zogen wir fort und reisten weiter. Stellt euch, versetzt euch in die Schuhe von diesen Jüngern. Paulus ist auf Besuch und du bekommst eine Prophetie vom Herrn. Und du glaubst zumindest, dass die Prophetie heißt, Paulus, du sollst nicht nach Jerusalem gehen. Was macht Paulus? Paulus steigt ins Schiff und geht nach Jerusalem. Wie wäre deine Reaktion gewesen, wenn dein Wort nicht angenommen wird, wenn deine Meinung oder deine Ansicht nicht gehört wird? Wärst du sauer oder beleidigt oder verletzt? Schau, was sie gemacht haben in Vers 5. Das heißt, sie alle geleiteten uns mit Frauen und Kindern bis außerhalb der Stadt. Und wir knieten am Ufer nieder und beteten. Schönes Bild, sie sind mit ihm gegangen, haben mit ihm gebetet. Obwohl sie vielleicht nicht übereingestimmt haben mit dieser Entscheidung des Paulus. Aber seht ihr, die Liebe zu Paulus war größer als diese Unterschiede. Wirklich reife Menschen hier. Und diese Männer haben die Frauen und die Kinder mitgenommen zu dieser Gebetszeit. Und das wäre ein Zeugnis, das gewesen sein muss für diese Surfer da vor der Küste, die gesehen haben, oder die Leute, die dort schwimmen waren, in ihren Badehosen, in Speedos. Und die Jünger haben dort niedergekniet, vor dem Schiff, und haben gebetet mit dem Paulus. Ich mag das. Ganze Familie. Die Leute haben nicht gesagt, ah, das ist unsere Familienzeit, ich kann nicht zum Treffen gehen. Manchmal höre ich das, dass Ehepaare oder Leute sagen, ah, ich kann nicht in die Gemeinde kommen, weil das ist unsere Familienzeit. Unsere einzige Zeit gemeinsam. Na, geht gemeinsam. Habt Gemeinschaft. Ich glaube, von denen hat es niemand bereut. Hat niemand gesagt, ah, Mist, wir waren mit dem Paulus, haben gebetet, waren ein Zeugnis, haben den Paulus ermutigt. War eine tolle Zeit, ich mag die Jünger. War nicht sauer, haben für ihn gebetet, haben ihn ermutigt, sind mit ihm gegangen. Vers 6. Nachdem wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir in das Schiff, jene aber kehrten heim. Als wir nun die Fahrt beendet hatten, gelangten wir von Tyros nach Ptolemais. Und wir begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am folgenden Tag aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Philippus ist ein alter Bekannter, nicht wahr? Wir haben ihn getroffen im Kapitel 6. Er war einer der sieben Diakone oder derjenigen, die die Tische bedient haben. Ich finde es interessant, zu dieser Zeit im Kapitel 6, was hat Paulus getan? Paulus hat die Gemeinde verfolgt. Und die Gemeinde in Jerusalem ist zerstreut worden. Die mussten fliehen vor dem Paulus und seinen Feinden. Und Paulus hat sogar den Mitdiener von Philippus getötet. Oder war dabei zumindest, den Stephanus. Und auch Philippus musste fliehen aus Jerusalem. Und er ist nach Samaria gegangen, hat dort das Evangelium verkündigt und da war eine große Erweckung in Samaria. Und dann hat ihn der Herr in die Wüste geschickt, zu dem Äthiopier, der hat sich bekehrt, hat ihn der Heilige Geist irgendwo genommen und ein bisschen versetzt. Und er ist die Küstengegend nach Norden hinaufgezogen, nach Caesarea. Und es heißt dort, er hat das Evangelium gepredigt in jeder Stadt auf dem Weg. Wahrscheinlich auch in Joppe, da finden wir Jünger. Und die senden zu Petrus, weil eine Frau gestorben war, die Dorkas. Und Petrus geht zu ihnen, heilt die Dorkas. Und dann hat dieser heidnische Hauptmann, der Cornelius in Caesarea, eine Vision und lässt den Paulus von Joppa holen. Und den Petrus, Entschuldigung. Und der Petrus geht hinauf nach Caesarea, predigt und die ersten Heiden bekehren sich dort. Und natürlich verteidigt er nachher diese Sache vor den Ältesten in Jerusalem. Ich finde es interessant, der Philippus war auf irgendeine Art ein Wegbereiter für den Paulus und für den Dienst des Paulus unter den Heiden. Und ich bin sicher, er war auch sehr aktiv in der Gemeinde in Caesarea. Und jetzt, 20 Jahre später. Hallo? Ah, ich bin's, der Paulus. Paulus steht vor der Tür. Ich frage mich, was sich der Philippus gedacht hat. Beide sind sicher beim Kaffee zusammengesessen, im Kaffee getrunken, haben zurückgeschaut und haben ihre Erlebnisse erzählt, wie der Herr sie gebraucht hat in diesen letzten 20 Jahren. Und haben sicher drüber gesprochen, wie Gott das alles geführt hat. Haben zurückgeschaut, haben diesen ganzen Plan gesehen, wie Gott alles zusammengewirkt hat und wie souverän Gott ist. Und wie wunderbar er alles zusammengefügt hat. Und sie waren voll Freude und haben den Herrn gepriesen und waren dankbar, dass sie teilhaben durften an diesem Werk Gottes. Und Gott hat beide dieser Männer mächtig gebraucht. Was willst du erzählen, wenn wir in 20 Jahren zusammen sitzen und Kaffee trinken? Aspirin reingeben oder so. Was willst du sagen können, wenn du zurückschaust in 20 Jahren? Willst du sagen, erzählen von deinen Häusern oder deinen Autos oder dem bequemen und dem sicheren Leben, was du dir geschaffen hast? Oder welches Ansehen du vor den Menschen erlangt hast und von deinen großen Errungenschaften erzählen, wie du in dich selbst investiert hast und unglücklich geworden bist. Oder willst du sagen können, ich habe in Gottes Reich investiert. Meine Priorität war Jesus und die geistlichen Dinge. Und ich habe bei Jesus hingegeben, ich war bereit, alles für ihn zu geben und den Ruf, den Lauf zu vollenden, so wie der Paulus es gesagt hat. Du wirst erzählen, wie der Herr dich gebraucht hat und wie er dich versorgt hat, wie er dich geführt hat, wie er dich getragen hat und wo du Schritte im Glauben gemacht hast und er hat dich machtvoll gebraucht. Und du wirst sagen, preis dem Herrn, er hat mich gebraucht, um einen Unterschied zu machen für sein Reich, um Menschen zu ihm zu ziehen, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Ich möchte mal sagen können, in 20 Jahren, die letzten 20 Jahre waren nicht verschwendet. Die zählen für die Ewigkeit. Und wenn der Herr das ganze andere Zeug dazu gibt, preis ihn Herrn. Sonst verheißen, sucht zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Ich wäre gern dabei gewesen bei diesem Gespräch von diesen beiden großen Männern Gottes, die zurückgeschaut haben auf ihr Leben. Das erste Video, was ich mal ausborgen werde, ist im Himmel. Das muss ich mal anschauen. Bin sicher, keiner von den beiden hat gesagt, ach, es war schade, dass der Herr mich gebraucht hat. Und diese Kosten, dieses Leid, ja, das war es nicht wert, dass ich so hingegeben war. Bin mir sicher, die werden sagen, oder haben gesagt, hey, wenn ich nochmal die Wahl hätte, ich würde es wieder so machen. Ich wäre wieder ein Jesus-Freak. Würde Jesus wieder radikal nachfolgen mit vollem Einsatz. Und da war Freude, da war Begeisterung da. Ich mag den Philippus. Der Philippus ist ein wunderbares Vorbild in der Schrift. Ich mag die Gastfreundlichkeit von ihm. Kommt diese Reisegruppe, ich weiß nicht mit wie vielen Männern, der Paulus unterwegs war und Philippus öffnet sein Haus für sie. Wir haben ihn gesehen in der Apostelgeschichte 6 als einen treuen Diener in der Gemeinde. Haben ihn dann später gesehen als einen machtvollen, dynamischen Evangelisten in der Welt. Philippus war ein Zeugnis. Der ist eingestanden für Jesus. Er ist verfolgt worden dafür. Und jetzt sehen wir den Philippus als einen hingegebenen Vater. Seinen vorbildlichen Vater, der seine Töchter gut erzogen hat. In Vers 9 heißt es, dieser aber hatte 4 Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Das waren gute junge Frauen. Jungfrauen heißt es, die waren moralisch rein, die haben sich bewahrt. Philippus hat sie aufgezogen in dieser wirklich heidnischen Kultur dort in Caesarea. Das war so ein schöner Badeort eigentlich. Ein schöner Urlaubsort, aber ein sehr weltlicher Ort. Und auch irgendwie hat es Philippus geschafft, 4 gute junge Frauen aufzuziehen, die hohen Wert hatten, Reinheit hatten. Irgendwie hat ihnen das gelehrt, sich reinzuhalten von der Welt. Und auch wir müssen es unseren jungen Menschen lehren. Das ist wichtig. Jungfräulichkeit, sie waren Jungfrauen. Das ist eine wunderbare Sache, wenn man sich für den Mann oder die Frau des Lebens aufhebt. Wirklich, Sprüche 6 sagt, dass außerehelicher Sex, wer außerehelichen Sex praktiziert, guten Tag, der verdirbt seine Seele. Und darum geht's wirklich. Nehmen Sie Platz, bitte. Wir sind gerade in der Apostelgeschichte 21, im Vers 9. Sind die 4 Töchter des Philippus, die Jungfrauen waren. Und wir reden gerade über diesen Wert von Jungfrauenschaft. Und dass wir wirklich unsere Seele zerstören, wenn wir uns nicht bewahren. Sprüche Kapitel 6. Und darum, das ist, worum es geht. Es geht nicht um diese äußerlichen Dinge, um Safe Sex oder Verhütung oder wo halt so viel Lärm drüber gemacht wird. Es geht um unser Innerstes. Es geht um unsere Seele, um deine Natur, dein Innerstes. Es wird Stück für Stück beschnitten und du verlierst was, du wirst ärmer, wenn du Sex vor der Ehe praktizierst. Und wenn wir jungen Leuten in die Augen schauen, die von einem One-Night-Stand zum nächsten fliegen, was sieht man, das ist leer. In der Ehe ist es umgekehrt. Die Bibel sagt, dass 2 werden ein Fleisch, dass 2 Seelen verschmelzen, da wird aufgebaut. Es wird stärker. Es wird bereichert. Und ich habe noch nie einen Mann oder eine Frau getroffen, die gesagt haben, hey, ich bereue es wirklich, dass ich jungfräulich in die Ehe gegangen bin. Wie schade. Dass ich unbelastet war, keine Erfahrungen hatte im Hinterkopf. Keine Vergleiche, dass ich nicht seelisch verkrüppelt war, in einem gewissen Sinn. Sondern hey, ich hatte das volle Potenzial. Ich war total frei, mein Innerstes herzuschenken und zu verschmelzen mit diesem Mann oder mit dieser Frau, die der Herr mir geschenkt hat. Und ich kann wirklich die ganze Fülle erfahren von dem, was Gott geplant hat zwischen Mann und Frau. Was Gott vorgehabt hat, als er Sexualität erschaffen hat. Ich kann das voll realisieren, weil ich mich bewahrt habe und kann es genießen. Und so viele Menschen erfahren das nie, weil sie sich selbst verletzt haben, sich selbst geraubt haben. Also ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, schade, ich bereue es, gewartet zu haben. Aber mir haben schon einige erzählt, schade, dass ich nicht gewartet habe. Und wirklich, ich rede nicht oft mit Leuten über das Thema. Aha. Wir werden so manipuliert durch Fernsehen, durch Filme, durch Magazine. Bravo. Frage an Dr. Sommer, ich bin 14 und noch Jungfrau, bin ich normal? Nee, Gott will dich beschützen. Darum geht's. Deswegen sagt Gott, bewahr dich. Mir tut immer das Herz weh, wenn die christliche Position so falsch dargestellt wird. Meistens im Fernsehen irgendwelche Pfarrer oder Prediger und entweder sie sind liberal und sagen, ist eh egal, oder sie sind gesetzlich und sagen, Sünde. Gott hat es gesagt und du darfst nicht, das ist Sünde. Aus. Der Gott sagt es. Ja, es ist Sünde, aber das ist nicht der Punkt. Gesetzlichkeit ist nicht der Punkt für den Thema. Gott sagt, tu es nicht, weil er dein Bestes will. Und er weiß, was das Beste ist für dich, weil er dich erschaffen hat. Und er will nicht, dass du dir wehtust oder dass du beraubt wirst, sondern dass du gesegnet wirst. Das ist sein Herz mit allen Geboten oder mit allen Dingen, die er uns sagt. Es geht nicht darum, irgendwo sinnlos irgendwelche äußeren Regeln zu befolgen. Und wir müssen unseren jungen Leuten helfen, das zu verstehen. Und ich hoffe, ihr jungen Leute, ihr versteht das jetzt. Wir müssen ihnen zeigen, warum Gott es sagt. Weil er uns liebt und weil er es gut mit uns meint. Und wenn es zu spät ist, dann gibt es nichts, was der Herr nicht heilen kann. Das Blut von Jesus reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Da ist Kraft in Jesus. Aber für uns Singles, es zahlt sich aus zu warten. Wirklich. Es zahlt sich aus, gegen den Strom zu schwimmen in dieser Gesellschaft. Wir werden es nie bereuen, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir werden nicht sagen, schade, was ich getan habe, was Jesus sagt. Ja, er meint es gut mit uns. Wir sehen hier die Töchter des Philippus. Jungfrauen, Frauen mit hohem moralischen Wert oder die das wertgeschätzt haben. Standard. Aber sie waren auch geistliche Frauen. Wir sehen, dass sie geweissagt haben. Sie hatten die Gabe der Prophetie. Und die Gabe der Prophetie ist wozu da? Zur Auferbauung. Zur Ermutigung. Und ab und zu mal trifft man solche Menschen, die einfach verliebt sind in Jesus. Und du hast Gemeinschaft mit ihnen und ach, so erfrischend, so ermutigend. Und du bist herausgefordert in deinem Weg mit dem Herrn und du bist ermutigt. Und die Töchter des Philippus, das waren solche Frauen, haben nicht getratscht oder gestritten oder destruktive Dinge gesagt, sie waren ermutigend. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie der Philippus sein Leben gelebt hat. Und ich glaube, wir können von Philippus lernen. Ich denke, doch viele von uns werden mal Kinder haben oder Familie haben. Und ich denke, wir können von Philippus lernen, was es heißt oder wie man ein gottesfürchtiges Haus, eine heilige Familie bauen kann. Das Prinzip, was wir von ihm lernen können, ist, sei kein Sonntagschrist. Philippus hat zuerst das Reich Gottes gesucht. Das war seine Priorität. Er war ein hingegebener Diener in der Gemeinde. Er war ein Evangelist. Er hat den Menschen von Jesus erzählt. Und war bereit, sich verfolgen zu lassen dafür. Er war radikal für Jesus. Und wir sehen ihn hier, wie er sein Haus öffnet für Paulus und seine Freunde. Sehe, sein Fokus war nicht mal die Familie, das war das Erste. Man stellt euch vor, die Reisegruppe kommt da an, du wohnst ja mit deinen 4 Töchtern und es wird eng im Haus, die stinken wahrscheinlich, weil sie schwitzen von der Reise und musst kochen und dich anstellen fürs Klo oder für die Dusche. Es war nicht angenehm. Aber das war nicht der Fokus, dass seine Familie es bequem hat vom Philippus. Seine Ausrichtung war der Herr, so seine Priorität, zu dienen, zu lieben, zu geben. Und das war ansteckend. Seine Töchter sind angesteckt worden davon. Es war eine dynamische Familie in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wirklich so baust du ein geistliches Zuhause, indem du das Reich Gottes zur Priorität machst. Sei in der Gemeinde, dien dem Herrn. Hab Gebetszeiten zu Hause mit der Familie. Öffne dein Haus. Dien Menschen praktisch. Und dass deine Kinder mit dir dienen. Lehr sie im Kontext von Dienst. Das ist das, was Jesus getan hat. Es gibt ein Wort dafür, das heißt Jüngerschaft. Das ist, was Jüngerschaft bedeutet. Lernen durch Dienen und andere mitnehmen. Das gilt für alle Bereiche von geistlicher Leiterschaft, nicht nur für Familie. Vers 10. Als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Den kennen wir auch schon, nicht wahr? 15 Jahre vorher ist er nach Antiochien gekommen und hat dort diese Hungersnot prophezeit. Vers 11. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach: Dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Wir sehen hier die menschliche Komponente auch von Prophetie, wie das zusammenwirkt. Ja, die Prophetie war richtig, im Großen und Ganzen. Der Paulus ist gebunden worden, der Paulus ist in die Hände der Nationen gekommen. Aber es waren nicht wirklich die Juden, die ihn gebunden haben und ihn ausgeliefert haben. Ist interessant. Der Herr hat gesprochen, aber es ist irgendwo ein bisschen eine menschliche Komponente dabei. Und es ist wieder so eine Warnung, wieder so eine Sache, wo er sagt, hey, Paulus, wenn du nach Jerusalem gehst, wirst du gefangen genommen werden und wirst du leiden müssen. Vers 12. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufgehen möchte. Lukas und seine Begleiter sagen, Paulus, bitte geh nicht. Und auch die Geschwister in Caesarea haben gesagt, Paulus, bitte geh nicht nach Jerusalem. Was macht der Paulus? Vers 13. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Paulus sagt, warum macht sie es mir schwer? Ich glaube, dass das der Wille des Herrn ist. Ich bin hingegeben, ich bin bereit, ihm zu folgen, egal was es kostet. Ich bin bereit zu sterben für Jesus. Ich bewundere den Paulus und seine Hingabe. Aber ich bewundere auch die Jünger in Caesarea und die Begleiter von Paulus. Vers 14. Als er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Nach diesen Tagen aber machten wir uns bereit und gingen hinauf nach Jerusalem. Es gingen auch einige der Jünger aus Caesarea mit uns und brachten uns zu einem gewissen Nason, einem Zyprer, einem alten Jünger, bei dem wir herbergen sollten. Aber wieder, was hättest du getan in dieser Situation? Jetzt kommt der große Prophet, prophezeit, du wirst gebunden werden, Paulus. Geschwister sagen, Paulus, bitte, geh nicht. Paulus sagt, mach mir es nicht schwer, ich gehe. Was hättest du getan? Wärst du bitter, wärst du verletzt, wärst du beleidigt gewesen? Wie reagierst du, wie reagiere ich, wenn in meiner kleinen Welt nicht alles so läuft, wie ich mir es vorstelle? Wenn mein Rat nicht gehört wird? Wenn meine Vorstellung nicht durchkommt? Weiß nicht, vielleicht mein Mann oder mein Chef oder mein Pastor, wer immer, mein Bruder oder meine Schwester im Herrn, wenn sie die Dinge nicht so sehen, wie ich sie sehe. Wenn niemand hört auf mich, wie reagieren wir? Sage ich, okay, wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst, Paulus, dann geh. Ich meine, ich halte dich nicht, aber rechne nicht mit mir. Lauf mit dem Kopf gegen die Wand, aber dann komm nicht zurück und jammer, wenn du den Kopf anhaust, wenn du dir weh tust. Wie Paulus, aber vergiss mich, ohne mich. Wenn du nicht auf mich hören willst, dann ist es dein Problem. Und du musst allein durch. Hallo, tschüss, hasta la vista. Ich bin so nicht wie die Geschwister da. Deswegen bewundere ich sie. Was haben sie gemacht im Vers 14? Als sie sich aber nicht überreden ließ, als er sich nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Wow. Sie haben geschwiegen. Sie haben nicht die ganze Zeit herumgenörgelt, waren nicht kritisch, haben Paulus spüren lassen, wie dumm seine Entscheidung war und gesagt, Paulus, siehst du? Später, wie die Stürme gekommen sind und die Verfolgung, haben nicht gesagt, Paulus, siehst du? Das hat mich gehört. Da hast du es. Das würde ich tun. Und sagt, Paulus, wir können dich nicht überzeugen. Wir haben dir meine Meinung gesagt, aber wir können dich nicht überzeugen, gell? Okay, der Wille des Herrn geschehe. Und sie waren dem Paulus nicht blind ergeben. Sie sind ihm nicht blind nachgefolgt. Sie haben ihm ihre Meinung gesagt. Und dann haben sie geschwiegen und haben einfach auf den Herrn vertraut. Und gesagt, er hat die Kontrolle. Gott ist fähig, den Paulus aufzuhalten oder umzulenken, wenn das jetzt die falsche Entscheidung war. Ein Gott hält das Universum in seinen Händen. Ich kann ruhen in ihm. Der Wille des Herrn geschehe. Und noch mehr als das, im Vers 15. Nach diesen Tagen aber machten wir uns bereit und gingen hinauf nach Jerusalem. Es gingen auch einige der Jünger aus Caesarea mit uns. Sie gingen mit ihm. Sie haben ihn begleitet in seiner Entscheidung. Ich glaube, sie haben sogar das Gepäck aufgenommen und haben ihm tragen helfen. Ich meine, die Last seiner Entscheidung mitgetragen. Wow. Das wahre Liebe. Wir haben gesagt, Paulus, wir glauben, du machst einen Fehler. Und ich stimme nicht mit dir überein, aber ich gehe mit dir. Und ich trage dich durch die schwierige Zeit. Und ich bin bereit, die Konsequenzen deiner Entscheidung mitzutragen. Puh. Was für ein schönes Bild. Ich bewundere das wirklich. Paulus hat nicht gesagt, das ist auch wichtig, Paulus hat nicht gesagt, kommt, lass uns sündigen. Kommt, lass uns gegen das Gotteswort handeln. Geht ihr mit? Das hat er nicht gesagt. Die Bibel sagt, wir müssen dem Herrn mehr gehorchen als den Menschen, wenn da ein Konflikt ist. Es ging nicht um Gottes Wort oder Gott nicht folgen. Es ging einfach um die Interpretation von Gottes Führung. Oder die Interpretation von Gottes Wort, wenn wir so sagen wollen. Und die Führung des Heiligen Geistes. Und der Paulus war auch nicht auf einem Machttrip, hat gesagt, hey, ich bin der Leiter der Reisegesellschaft. Und deswegen müsst ihr sagen, tun, was ich sage. Das war nicht der Punkt. Beide Seiten waren ehrlich, hatten ein reines Gewissen, aber sie waren unterschiedlicher Meinung, unterschiedlicher Ansicht bezüglich dieser Führung Gottes. Und wirklich in den meisten Situationen, wo wir streiten, ist das der Fall. Es geht nicht darum, verlassen wir dem Herrn oder nicht. Es geht darum, gehen wir in die Gemeinde oder in die. Kaufen wir das blaue Auto oder das rote Auto? Fahren wir an den Strand auf Urlaub oder in die Berge? Verwenden wir Overhead oder Liederzettel? Jeans oder Anzug? Wie wunderbar wäre es, wenn wir lernen könnten von diesen Jüngern da? In der Gemeinde, in der Ehe, im Beruf. Wenn wir einfach so locker sein könnten wir die und dem Herrn vertrauen. Tschüss. Ja, tschüss. Kommt gut nach Hause. Schön, dass wir einfach dem Herrn vertrauen könnten und sagen könnten, ja, ich leg's in deine Hände, dein Wille geschehe. Und wo ist das Gebäck, was ich mittragen kann? Und ich werde die Entscheidung einfach mittragen. Ich werde nicht nörgeln, ich werde nicht verbittert sein, nicht sarkastisch sein. Ich vertraue dir, ja, dass du den Paulus, wer immer der Paulus ist in meinem Leben, dass du den Paulus umlenken kannst, wenn das eine falsche Entscheidung war. Und ich kann einfach im Herrn ruhen. Der Herr ist groß genug. Hält das Universum in seinen Händen. Wir können sagen, der Wille des Herrn geschehe. Wo ist das Gebäck Paulus? Ich helfe dir tragen. Und was ist passiert? Was war das Resultat? Das erste war ganz offensichtlich Einheit. Da war keine Spaltung da, kein Streit, keine Entzweiung. Das war auch ein wunderbares Zeugnis. Und sie hatten Frieden im Herzen. Das ist immer das Resultat, wenn wir Gott vertrauen. Dieser Friede, der alles Verstehen übersteigt. Und sie sind durch die Stürme gegangen, ohne zu nörgeln, ohne Verbitterung. Und gewusst, Gott hält uns in seinen Händen. Wunderbarer Friede. Und was hat Gott getan? Gott hat sie beschützt. Keiner von denen ist zu Schaden gekommen. Nicht in dem Tumult in Jerusalem, nicht auf dem Schiff in Seenot. Der Herr hat seine Hand über sie gehalten. Und das Zweite, was sie erlebt haben, Gott hat sie versorgt. Weil Paulus wollte nach Rom gehen. Und Gott hat Paulus nach Rom gebracht. Ob Jerusalem ein Umweg war oder ob das der Wille des Herrn war. War sogar gratis. Vielleicht nicht ganz so, wie er es sich vorgestellt hat. Aber der Herr hat sie dahin gebracht. Und noch mehr, der Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben. Was wäre passiert, wenn Lukas gesagt hätte, Paulus, okay, geh, aber ohne mich. Er hätte wahrscheinlich jemand anderen verwendet. Aber wir studieren heute den Lukas, fast 2000 Jahre später. Er hat ihn gesegnet. Einfach weil er Gott vertraut hat und mit Paulus mitgegangen ist und seine Entscheidung mitgetragen hat. Hat Gottes Schutz, seine Versorgung und seinen Segen erlebt. Okay. Du magst sagen, okay. Ich meine, Paulus war wenigstens ein geistlicher Mann. Ich meine, er wollte wenigstens den Willen des Herrn tun. Aber du kennst nicht meinen Chef. Oder meinen Mann oder meinen Pastor. Ich meine, den kenne ich schon. Oder wer immer der Paulus in deinem Leben ist oder in meinem Leben. Ich meine, du kennst ihn nicht. Der ist eine geistliche Null. Mann, der hat einen IQ von einem Strohball. Und Sensibilität von einem Vorschlaghammer. Versetzt euch in die Lage von Sarah. Im 1. Mose 12. Das war einer der Durchhänger vom Abraham. Von unserem Vater der Glaubenden. Es war eine Hungersnot. Und Abraham hat beschlossen, nach Ägypten zu gehen. Der Herr hat ihm nie gesagt, geh nach Ägypten. Ich glaube, es war wirklich ein Mangel an Vertrauen in den Herrn. Aber er ist nach Ägypten gegangen. Und die Sarah war eine sehr schöne Frau. Sie war irgendwo in ihren 70ern oder in ihren 80ern. Aber trotzdem, der Abraham hatte Angst und hat sich gedacht, hey, wenn die meine Frau sehen, die werden mich umbringen, weil sie die Sarah haben wollen. Die Sorge war nicht ganz so unberechtigt. Und er hat zu seiner Frau gesagt, Sarah, sag einfach, du bist meine Schwester. Das war nicht ganz falsch, sie war seine Halbschwester. Sarah, sag, du bist meine Schwester, weil ich habe Angst, dass sie mich umbringen und vielleicht wird dich der Pharao in seinen Haare nehmen, aber das ist okay, Sarah. Ich meine, das ist verrückt, hä? Der fürsorgliche Ehemann. Abraham ist verrückt, ne? Sarah sagt, du bist meine Schwester und wenn ich den Pharao in den Harem holt, ist okay, ne? Hauptsache er bringt mich dann um. Und Sarah hat dem Herrn vertraut. Hat die Last seiner Entscheidung getragen. Nun ist passiert, der Herr hat sie beschützt. Er hat den Pharao geschlagen und der Pharao ist gekommen und hat gesagt, hey, was ist da faul? Und wisst ihr, was noch passiert ist? Der Herr hat sie auch versorgt. Der Pharao hat dem Abraham alle möglichen Viecher und Diener und Mägde und Kamele. Sarah hat wahrscheinlich gedacht, der Abraham ist eins von denen. Hat ihn überhäuft mit allem möglichen Zeug. Und das Stärkste ist, ein paar Jahre später ist es nochmal passiert. Es ist verrückt. Als Abraham zu Abimelech gekommen ist, dasselbe nochmal. Und Sarah hat wieder dem Herrn vertraut. Und der Herr ist dem Abimelech erschienen im Traum, hat gesagt, wenn du die Frau anrührst, bist du tot, Mann. Und er hat sie wieder materiell gesegnet. Wegen Sarah steht dort. Die Sarah ist in die Bibel eingegangen als eine Frau des Glaubens. Als ein Vorbild für die Frauen zu aller Zeit. Der Herr hat sie gesegnet. Ah. Wenn wir nur lernen würden, dem Herrn zu vertrauen. Ich meine, wirklich, wirklich, wirklich zu vertrauen. Und einander zu lieben und einander zu dienen und die Lasten voneinander zu tragen. Wie können wir das tun? Ganz sicher nicht aus uns selbst. Wir müssen auf den Herrn schauen. Jetzt, bevor wir auf den Abraham runterschauen, müssen wir auf uns selbst schauen. Ich bin Abraham, du bist Abraham. Ich habe so viele schlechte Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Und immer wieder. Und es waren nicht immer nur Interpretationssachen. Oder schlechte Entscheidungen. Oft war es Rebellion. Ich wusste, was Gottes Wort sagt. Wollte meinen Weg gehen. Und ihr kennt es. Und wisst ihr was? Jesus hat unsere Last getragen. In einem braunen, hölzernen Kreuz. Meine ganze Sünde, meine ganze Dummheit, meine ganzen schlechten Entscheidungen. Und er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch verlassen. Und er hat gesagt, ich bin bei dir. Alle Tage bis zum Ende des Zeitalters. Er hat gesagt, okay, hast du auf mich gehört? Tut mir leid. Schau, wie du damit fertig wirst. Er hat unsere Lasten getragen und er tut es noch immer. Und weil Jesus mich so geliebt hat, kann ich dich lieben und deine Lasten nehmen und sagen, okay, gehen wir gemeinsam. Das ist der Schlüssel für unser christliches Leben. Wunderbares Bild, wenn wir diese Reisegruppe sehen, auf dem Weg nach Jerusalem. Koffer getragen, einander getragen, voll Frieden, wenn sie auf den Herrn vertraut haben. Und das waren diese Heiden, die sich zu Jesus bekehrt haben. Und die voll Heiligen Geist waren und die einfach verliebt waren in Jesus und auf ihn vertraut haben. Und voll Liebe für die Geschwister waren. Sie haben einander getragen, einander ermutigt, einander geliebt und gedient. Nächste Woche werden wir einen traurigen Kontrast sehen. Die Gemeinde in Jerusalem. Eine Gemeinde, die einst so dynamisch war, so voll Heiligen Geist und voll Kraft. Und wir werden sehen, sie hat viel davon verloren. Ist ja wegen was? Wegen Gesetzlichkeit. Wegen Traditionen, die ihnen so wichtig waren, wegen äußerlichen Dingen. Lasst uns so sein wie die Geschwister, die mit Paulus gereist sind. aus diesen heidnischen Gemeinden. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Herr, wir müssen noch so weit gehen. Ich weiß, mich hat das überführt, Herr. Und ich danke dir aber, Herr, dass wir diese Vorbilder in der Schrift haben, den Philippus und seine Familie und den Paulus und die Geschwister, die mit ihm gereist sind. Die Geschwister in Caesarea. Herr, ich bitte dich, dass du uns zu solchen Menschen machst, die wirklich auf dich ausgerichtet sind. Du die erste Priorität bist. Und die einstehen für dich. Die Ach ja, wir wollen, glaube ich, in 20 Jahren alle zurückschauen und sagen, hey, das Leben hat sich ausgezahlt. Ich habe für Jesus gelebt. Frucht gebracht. Ich glaube wirklich, Herr, dass wir uns das alle wünschen. Herr, hilf du uns, dass wir auf dich schauen immer. Und mach du uns zu Menschen, die einander tragen. Nicht sich selbst so wichtig nehmen und immer gehört werden müssen. Und mein Wille muss geschehen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns bewahrst vor Gesetzlichkeit. Dass wir an Äußerlichkeiten hängen bleiben. Und anfangen uns zu entzweien über wirklich unwichtige Dinge. Lass uns sein wie diese heidnischen Geschwister, die einfach Jesus-Freaks waren und dich geliebt haben und einander geliebt haben und einander getragen. Bitte füllt uns mit deinem Heiligen Geist. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Das ist so gegen unsere Natur her, gegen das, wie wir natürlich sind. Stärk du uns heute Abend und stärk unseren Glauben, Herr, unser Vertrauen auf dich. Dass wir einfach in dir ruhen und uns gar nicht mehr Sorgen machen über diese vielen Dinge, Herr, was sein wird und ach, du bist frei, Herr. Und du wirst deinen Plan wohl bringen. Und darauf wollen wir vertrauen. Ich danke dir, dass wir in dir ruhen dürfen, Herr. In Jesu Namen.
Thank you.
dir folgen.
Oh.